Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Garantie bis 100.000 Franken. Ein Milliardenfonds der Banken soll die Sparer besser schützen. Buße für Del Pontes Mitarbeiterin. Wegen Amtsgeheimnisverletzung soll die ehemalige Sprecherin der Chefanklägerin 7.000 Euro zahlen. Dann Lüscher im Aufwind, Burkhalter in Bedrängnis. Fragen zur FDP-Strategie zwei Tage vor der Bundesratswahl. Und Speranza, Hoffnung für junge Stellensuchende in der Krise, dank der Stiftung mit diesem Namen. Das Tagesgespräch dazu um 1. Rendezvous am Mikrofon ist Kurdin Vinzenz. Zuerst der Überblick über die Aktualitäten dieses Mittags. Jonathan Fisch mit den Nachrichten.
Der Bundesrat will das Sparguthaben der Bürgerinnen und Bürger bei Schweizer Banken besser schützen. Neu soll im Gesetz verankert werden, dass Sparguthaben bis 100.000 Franken gedeckt sind, statt wie bisher bis 30.000 Franken. Dies, falls eine Bank Konkurs geht. Um diese Gelder zu sichern, sollen die Banken einen Fonds mit rund 10 Milliarden Franken aufbauen. Würde dieses Geld beim Konkurs einer oder mehrerer Banken aufgebraucht, müsste der Bund mit Garantien einspringen. In der Schweiz eine Wohnung zu finden, wird immer schwieriger. Im Vergleich zum letzten Jahr stehen 6% weniger Wohnungen leer. Laut dem Bundesamt für Statistik sind rund 35.000 Wohnungen nicht vermietet oder verkauft. Am wenigsten leere Wohnungen gibt es im Kanton Genf, am meisten in den Kantonen Jura und Glarus. Dort sind fast 2% aller Wohnungen frei. Das Kantonsparlament von Appenzell-Ausserrhoden will die Landsgemeinde nicht wieder einführen. Eine klare Mehrheit lehnt eine entsprechende Volksinitiative ab. Die Landsgemeinde würde gegen Bundesrecht und Völkerrecht verstoßen. So seien die Abstimmungen nicht geheim und die Resultate könnten nicht genau abgezählt werden, begründete das Parlament den Entscheid. Die Landsgemeinde im Kanton Appenzell-Ausserrhoden wurde 1997 abgeschafft. Das UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat die ehemalige Sprecherin von Ex-Chefanklägerin Carla Del Ponte verurteilt. Die Französin Florence Artmann schrieb in einem Buch über Verstrickungen des serbischen Staates in das Massaker von Srebrenica im Bosnienkrieg. Artmann habe dabei vertrauliche Informationen des Gerichtshofes verwendet, urteilte das Gericht. Sie muss wegen Missachtung des Gerichts 7.000 Euro Buße bezahlen. Die Wirtschaft der EU wächst im dritten Quartal um 0,2%. Das prognostiziert die EU-Kommission. Für das gesamte Jahr sagte die Kommission trotz besserer Aussichten einen Einbruch von 4% voraus. Die schwache Wirtschaft werde den Arbeitsmarkt und die öffentlichen Haushalte weiter belasten, hieß es. Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy verlangt am G20-Gipfel konkrete Entscheidungen über Bonuszahlungen für Manager. Ansonsten werde er vorzeitig den Gipfel verlassen, dies erklärte sein Generalsekretär gegenüber dem Fernsehsender RTL. Frankreichs Präsident plädiert zusammen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und dem britischen Premier Gordon Brown für die Abschaffung garantierter Bonuszahlungen. Der nächste G20-Gipfel findet in 10 Tagen in den USA statt. Sarkozy hatte bereits beim letzten G20-Treffen in London erklärt, er werde notfalls abreisen, falls seine Anliegen nicht berücksichtigt würden. Iran wird nach eigenen Angaben mit den 5 UNO-Vetomächten und Deutschland direkte Gespräche führen. Das meldet das iranische Staatsfernsehen. Die Gespräche sollen demnach Anfang Oktober beginnen. Unklar ist, ob dabei auch das umstrittene iranische Atomprogramm zur Sprache kommen wird. Nach dem IAEA-Gouverneursrat hat nun auch die UNO den Japaner Yukio Amano als Chef der Internationalen Atomenergiebehörde gewählt. Der 62-jährige Amano tritt im Dezember die Nachfolge von Mohamed El-Baradei an. El-Baradei erhielt vor 4 Jahren für seine Arbeit den Friedensnobelpreis. Der Schützenkönig 2009 des Zürcher Knabenschießens heißt Yves Miller. Er hat am Morgen seinen Kontrahenten ausgestochen. Der 16-jährige Lehrling aus Weiningen ist bereits zum 2. Mal Zürcher Schützenkönig. Letztmals gab es das im Jahr 1926.
12.35 Uhr im Rendezvous, das schauen wir gleich genauer an. 100.000 Franken statt nur 30.000. Der Bundesrat erhöht die gesicherte Summe auf Konten. Zahlen müssen das die Banken. 2 Tage noch bis zur Bundesratswahl. Stehen sich die FDP-Kandidaten im Weg, heißt der lachende Dritte Schwaller. Vorteil Steinmeier. Sein Punktesieg über die Kanzlerin am Fernsehen macht der SPD Mut. Schiffe versenken auf Mafia-Art. Ein Wrack vor Kalabrien hat Giftmüllfässer an Bord und es dürfte nicht das einzige sein. Betreuungsgutscheine vom Staat. In der Stadt Luzern finden Eltern jetzt leichter einen Krippenplatz. Und die jungen Opfer der Wirtschaftskrise. Der Bund will ihnen helfen. Die Stiftung Speranza tut es schon. Stoff fürs Tagesgespräch um 1. Zuerst jetzt aber Jonathan Fisch mit Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.184 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 51,33 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,402. Das Wetter im Norden ist es heute wechselnd bewölkt und es gibt einige Regenschauer. Dazwischen gibt es kurze sonnige Abschnitte. Die Temperaturen erreichen im Osten noch 14 Grad, im Westen mit kräftiger Brise 17 Grad. Im Süden gibt es sonnige Abschnitte und Schauer bei knapp 20 Grad. Am Dienstag ist es im Norden föhnig und teilweise sonnig. Im Süden sind die Wolken oft dicht und am Vormittag fällt verbreitet Regen. Am Mittwoch setzt im Norden Regen ein, im Süden geht kräftiger Regen nieder. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Im Berner Jura ist die Hauptstraße zwischen Moutier und Roche wegen eines Unfalls in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.
Geht eine Bank pleite, sollen Sparguthaben bis zu 100.000 Franken geschützt sein durch einen speziellen Fonds. Erst wenn dieser fast 10 Milliarden schwere Fonds nicht ausreicht, soll der Staat einspringen und die Bankkunden entschädigen. So will es der Bundesrat. Einzelheiten von Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer.
Vor einem Jahr gerieten im Zuge der Finanzkrise rund um den Globus immer mehr Banken ins Wanken. Immer mehr verunsicherte Sparerinnen und Sparer eilten deshalb auf die Bank und zogen Gelder ab. Die 30.000 Franken, die mit dem Einlegerschutz pro Konto garantiert waren, reichten längst nicht mehr, um verunsicherte Sparer zu beruhigen. In der Folge musste die Schweiz nachziehen. Das Parlament hat deshalb Ende Jahr die Einlagensicherung auf dem Dringlichkeitsweg ausgebaut. Die Höhe der geschützten Einlagen wurde von 30.000 auf 100.000 Franken angehoben und der versicherte Maximalbetrag von 4 auf 6 Milliarden erhöht. Jetzt will der Bundesrat noch einen Schritt weitergehen. Der Einlegerschutz soll über ein zweistufiges Verfahren sichergestellt werden. Zum einen sollen die Banken einen öffentlich-rechtlichen Fonds öffnen. Darin sollen fast 10 Milliarden Franken zur Verfügung stehen. Als zweite Stufe, falls dieser Fonds erschöpft werde, käme eine Staatsgarantie zum Zug. Entweder ein Bundesvorschuss oder eine Garantie. Die Banken müssten dem Bund dafür eine jährliche Prämie entrichten. Der Bundesrat will den Einlegerschutz also deutlich ausbauen. Die garantierten 100.000 Franken sind 3-mal mehr als vor der Finanzkrise. Verglichen mit der EU beispielsweise ist die Garantie aber eher knapp bemessen. Die interessierten Kreise können nun bis Ende Jahr Stellung nehmen zu den Vorschlägen des Bundesrates.
Übermorgen um diese Zeit kennen wir sehr wahrscheinlich den Nachfolger von Pascal Gouchpin, wissen wir also, wer neuer Bundesrat ist. Eine Schlüsselrolle bei dieser Wahl, da haben sich die Anzeichen in den letzten Tagen verdichtet, spielt der Kandidat Christian Lüscher. Vor allem, weil der Genfer Liberale bei seinem parteiinternen Mitstreiter, FDP-Ständerat Didier Burkhalter, weil er ihm ein Bein stellen könnte. Jüngstes Indiz, der Genfer Finanzplatz stärkt Christian Lüscher demonstrativ den Rücken mit Inseraten in den Tageszeitungen. Frage an Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt. Nützt ihm das?
Das glaube ich nicht. Christian Lüscher sagt ja selber von sich, dass er der Kandidat der Rechten sei. Er ist für mehr Härte gegen Kriminelle, gegen zu viel Umweltschutz. Als Anwalt einer renommierten Genfer Kanzlei steht er der Wirtschaft sehr nahe. Also wenn Lüscher Stimmen erhält, dann die von rechts. Hier hat er schlicht keine Werbung mehr nötig. Das Inserat des Genfer Finanzplatzes somit überflüssig. Er ist eher sogar kontraproduktiv, denn um gewählt zu werden, wäre Lüscher unbedingt auf linke Stimmen angewiesen und die holt er ganz sicher nicht, indem er in Inseraten der Genfer Privatbanken gelobt wird.
Klar ist jedenfalls, je mehr Stimmen Lüscher macht, desto enger wird es für den ursprünglichen Favoriten Didier Burkhalter. Erweist sich jetzt die FDP-Doppelkandidatur als strategischer Fehler?
Ich habe diese Strategie offen gestanden nie ganz begriffen. Burkhalter ist der Kandidat, der für SP und Grüne wählbar wäre. Lüscher ist der Kandidat für die SVP. Das Zweierticket also eine Auswahlsendung, um alle zu befriedigen. Bloß gewählt werden kann ja nur einer und dieser eine muss sich gegen einen starken Kandidaten der CVP, Urs Schwaller, durchsetzen. Und das kann meiner Meinung nach nur Burkhalter sein. Rechnen wir es mal aus. Wenn sich die FDP zusammen mit SVP und BDP geschlossen für Lüscher entscheiden sollte, dann käme dieser auf 119 Stimmen. In einem solchen Fall würde sich aber die Linke geschlossen hinter die CVP stellen, denn für sie ist Lüscher ein rotes Tuch. Urs Schwaller käme so auf 126 Stimmen und wäre gewählt. Im Falle von Burkhalter wäre das alles viel weniger klar, denke ich. Er würde auch im linken Lager punkten können und Schwaller viel eher gefährlich werden.
Es gibt ja noch weitere unberechenbare Faktoren. Wie viele Stimmen macht allenfalls der inoffizielle Kandidat Dick Marty? Gehen wirklich alle SVP-Stimmen an Christian Lüscher? Auch das läuft doch alles in Richtung einer Wahl von Urs Schwaller.
Es kommt ganz darauf an, welche Strategie die SVP letztlich verfolgt, die größte Fraktion im Parlament. Wenn sie voll auf Lüscher setzt, bleibt auch im absehbaren zweiten, dritten oder gar vierten Wahlgang bei diesem Wunschkandidaten, dann ist tatsächlich die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass der neue Bundesrat Urs Schwaller heißt am Schluss. Schwenkt die SVP aber um im Laufe der Wahl auf Burkhalter, so wie es zum Beispiel Christoph Blocher möchte, dann hat Burkhalter die besseren Chancen als Schwaller. Allerdings dürfte es in einem solchen Szenario eine extrem knappe Wahl geben, denn beim Duell Burkhalter gegen Schwaller werden die Fraktionen viel weniger geschlossen stimmen als beim Duell Lüscher gegen Schwaller. Da dürfte es auf beiden Seiten einige Abweichler geben, so oder so. Der Mittwoch verspricht ein ungemein spannender Wahltag zu werden.
Szenarien vor der Bundesratswahl, Philipp Burkhardt war das. Ein richtiges Duell, eine heftige Debatte wollten gestern viele in Deutschland sehen am Fernsehen beim ersten und einzigen direkten Aufeinandertreffen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und ihrem Herausforderer Frank-Walter Steinmeier. Aber die beiden blieben nüchtern und sachlich. Am Schluss hatte der SPD-Kandidat etwas die Nase vorn. Gemäß Umfragen sah ihn eine knappe Mehrheit der Fernsehzuschauer als Sieger. Eine kleine Sensation, denn bisher agierte der Außenminister im Wahlkampf eher glücklos. Ursula Hürzeler über Frank-Walter Steinmeier im Aufwind.
Es war ein guter Abend für Frank-Walter Steinmeier. Es kommt selten vor, dass er bei Umfragen die Kanzlerin schlägt, und sei es auch nur um 1-2%. Prompt jubelte die SPD über den Durchbruch beim Wahlkampf, den kräftigen Rückenwind. Verständlich, denn in den letzten Monaten hatte die Partei wenig zu feiern und der Kanzlerkandidat musste nach praktisch jedem Auftritt die Basis neu aufrichten.
Keine schönen Zahlen, das ist wahr, aber es sind Zahlen aus der vergangenen Woche. Kurz gesagt, das sind die Zahlen von gestern. Ich beschäftige mich mit der Arbeit von morgen.
Jetzt wächst die Zuversicht, dass es am 27. September vielleicht doch reicht, zumindest eine Koalition zwischen der CDU und der FDP zu verhindern. Denn was für Kanzlerin Merkel mit der Hoffnung verbunden ist, rascher aus der Wirtschaftskrise zu kommen, das wäre für den Sozialdemokraten Steinmeier ein Rückfall in neoliberale Zeiten. Zumindest so viel wurde beim sachlich nüchternen Kuschelduell gestern Abend deutlich.
Wie schnell überwinden wir diese Krise im Vergleich auch zu anderen Ländern, Amerika, China, die das alles auch genauso versuchen wie wir? Und da glaube ich einfach, dass die Wachstumskräfte mit der FDP besser freigesetzt werden können.
Stellen Sie sich vor, Schwarz-Gelb hätte regiert, dann wäre Opel heute mausetot.
Eine Botschaft derart zu verknappen, das musste Frank-Walter Steinmeier erst lernen. Denn ein blendender Rhetoriker ist er nicht, der Frank, wie ihn viele Sozialdemokraten nennen. Seine Reden haben oft etwas trocken Bürokratisches. Doch wenn er will, krempelt auch er die Ärmel hoch und tönt dann ein bisschen wie Gerhard Schröder.
Nur wer jetzt die Brücken über die Krise baut, der ist auf der Höhe der Zeit. Deshalb waren wir, sind wir und bleiben wir die Partei der Arbeit. Lasst euch nicht irre machen, liebe Genossinnen und Genossen. Seid stolz darauf.
Gerhard Schröder. Ihm verdankt Frank-Walter Steinmeier viel. Es war Schröder, der ihn, den jungen Juristen, zuerst in die Staatskanzlei in Hannover holte und später dann als Chef ins Kanzleramt. Steinmeier war Schröders Mann für die Akten, sein Machmal, der ihm den Rücken frei hielt. Nun will die frühere Nummer zwei selbst an die Spitze. Dass der 53-jährige Außenminister ein guter Kanzler wäre, das nehmen ihm viele Deutsche ab. Mit seinem Wahlkampfstil hingegen haben sie mehr Mühe.
Ist halt Diplomat. Sehr geschliffen. Viel Show, nicht unbedingt viel dahinter.
Sympathischer Kerl. Ich glaube nicht, dass er Frau Merkel ablösen kann, aber wünsche ihm alles Gute.
Also er sollte ein bisschen mehr polarisieren, finde ich. Und das tut er nicht. Er will alle mit ins Boot nehmen und das kann unter Umständen ein bisschen heikel werden.
Gerissen um den Posten als Kanzlerkandidat der SPD hat sich Frank-Walter Steinmeier nicht. Er ist ihm eher zugefallen. Jetzt aber will er seine Chance nutzen. Seit gestern kämpft er noch stärker als zuvor. Dass es sich auszahlt, das weiß er nun. Denn laut den Umfragen hat er mit seinem Bekenntnis zu mehr Gerechtigkeit und einem Deutschland ohne Atomkraft gerade bei den unentschiedenen Wählerinnen und Wählern gepunktet. Das sind immerhin 30%. Mehr als die SPD bekäme, wenn bereits heute und nicht erst in zwei Wochen gewählt würde.
Etwa 30 Schiffe sind in den vergangenen 20 Jahren rund um die süditalienische Küste verschwunden, untergegangen, auf geheimnisvolle Weise. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft von Kalabrien eines dieser Schiffe entdeckt. Und was da im Frachtraum zum Vorschein kam, könnte Auslöser für einen weiteren riesigen Müllskandal in Italien sein. In den gefundenen blauen Fässern befinden sich hochgiftige, teilweise gar radioaktive Abfälle. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Vor 5 Jahren packte ein reuiges Mitglied der kalabresischen Mafia 'Ndrangheta aus. Er erzählte den verblüfften Staatsanwälten, dass er den Frachter Kunski mit 120 giftigen Fässern an Bord versenkt habe. Das Ganze sei des Nachts geschehen, ein Notrufsignal habe er nicht ausgesandt. Er wisse von mindestens 30 anderen Müllschiffen, die auf ähnliche Weise im Auftrag diverser 'Ndrangheta-Clans versenkt worden seien. Doch erst jetzt sind die süditalienischen Behörden fündig geworden. Der Grund dafür, so Bruno Giordano, jener Staatsanwalt, der jetzt den Fall neu aufrollt. Vor 5 Jahren wurde schon mal nach dem Frachter Kunski gesucht, aufgrund der Aussagen eines reuigen Mafioso, eines Pentito. Doch der damalige Staatsanwalt erhielt keine Hilfe. Zum Beispiel hatte er kein unbemanntes U-Boot zur Verfügung, wie wir es heute endlich haben. Also musste er die Untersuchungen wegen Mangels an Beweisen einstellen. Der damalige Staatsanwalt Francesco Neri sagt heute, man habe ihn und seine ermittelnden Kollegen ausgelacht, als sie von ihrem Verdacht erzählten, auf dem Meeresboden könnten Dutzende von Müllschiffen versenkt sein. Wie so häufig in Italien dürften auch in diesen Müllskandal staatliche Stellen verwickelt sein. In den 80er Jahren erhielt ein Ingenieur von der Zentralregierung in Rom den Auftrag, Techniken für die Versenkung von radioaktivem Material zu entwickeln. Der Mann machte sich ans Werk, doch als ein internationales Abkommen in Kraft trat, das die Beseitigung von Industriemüll im Meer verbietet, entzog ihm die Regierung den Auftrag. Er machte indes weiter, dieses Mal aber mit der kalabresischen Mafia als Auftraggeberin. Dass trotz der Aussage des reuigen Mafioso 5 Jahre lang nichts geschah, und obwohl die Umweltschutzorganisation Legambiente seit Jahren die abnorm hohen Werte für Radioaktivität beklagt, ist ein weiteres Indiz dafür, dass amtliche Stellen bewusst keine weiteren Untersuchungen wollten oder zumindest grob fahrlässig geschlampt haben. Doch auch jetzt warnt Staatsanwalt Bruno Giordano vor übertriebenen Erwartungen. Wir sind eine kleine Staatsanwaltschaft und brauchen große Unterstützung von außen, sonst schaffen wir das nie. Tatsächlich gibt es Hinweise, dass die Müllschiffe nicht nur vor der Küste Kalabriens versenkt wurden, sondern auch entlang von Apulien bis nach Griechenland. Giordano spricht aber nicht nur von technischer Unterstützung. In Kalabrien dominiert die Mafia 'Ndrangheta. Sie ist laut Behörden die mächtigste aller Mafien. Jeder vierte Kalabrese soll direkt mit ihr verbandelt sein. Das gibt einen Hinweis darauf, mit welchen Kräften Bruno Giordano von der kleinen Staatsanwaltschaft in Paola zu kämpfen haben wird.
Sie ist schuldig. Die ehemalige Sprecherin von Chefanklägerin Carla Del Ponte ist heute vom Jugoslawien-Tribunal verurteilt worden. Nicht zu einer Haftstrafe zwar, aber doch zu einer Geldstrafe von 7.000 Euro. Florence Hartmann hatte in einem Buch aus geheimen Tribunaldokumenten zitiert, für die Richter eine Missachtung des Gerichts. Elsbeth Gucker über ein Urteil auch von politischer Bedeutung.
Eine weiße Weste hat Florence Hartmann nicht, auch wenn die 46-jährige Französin heute im Gerichtssaal in einem hellen Blazer erschien. Sie habe ganz bewusst aus geheimen Dokumenten zitiert, sagte der Vorsitzende Richter Bacone Molotto heute Morgen. Schließlich habe sie 6 Jahre lang als Sprecherin am Tribunal fungiert und deshalb ganz genau gewusst, dass sie mit den Zitaten in ihrem Buch sowie in einem längeren Artikel die Grenze des Erlaubten überschreite. Das dreiste Verhalten von Hartmann könne zur Folge haben, dass Drittstaaten nicht mehr mit dem Tribunal kooperieren wollten, aus Angst, sensible Daten und Dokumente könnten publik werden, hieß es in der Urteilsbegründung. Und auch das Argument ihres Anwaltes, wonach die ausgeplauderten Geheimnisse längst publik gewesen seien, fegten die Richter vom Tisch. Geheime Dokumente blieben geheim, bis Richter einen anderen Beschluss fassten. Florence Hartmann schrieb in ihrem Buch «Paix et Châtiment, Friede und Bestrafung», der internationale Gerichtshof habe so über die Völkermordklage von Bosnien gegen Serbien geurteilt, weil er die geheimen Dokumente zur serbischen Kommandostruktur nicht in seinem Besitz hatte. Vor 2 Jahren hatte der internationale Gerichtshof entschieden, Serbien sei nicht für den Völkermord in Bosnien verantwortlich. Jedoch habe das Land die Genozidkonvention verletzt, weil es nichts gegen das Massaker von Srebrenica unternommen habe. Trotzdem brauche Belgrad, das Nachbarland Bosnien, finanziell nicht zu entschädigen. Für Florence Hartmann war jedoch klar, hätten die Richter am Internationalen Gerichtshof genauer über die serbische Kommandostruktur Bescheid gewusst, hätten sie Serbien zu Milliardenzahlungen verpflichtet. Deshalb hatte sie aus den Geheimpapieren zitiert. Ihre Rechnung ging nicht auf. Vielmehr wurde sie jetzt vom Jugoslawien-Tribunal zu einer Buße von 7.000 Euro, gut 10.000 Schweizer Franken, verurteilt. Damit kommt sie laut Beobachtern glimpflich davon. Die Höchststrafe für ihr Vergehen liegt bei 7 Jahren Gefängnis. Die relativ milde Strafe begründeten die Richter unter anderem damit, dass ihr Buch kein kommerzieller Erfolg sei. Für die ehemalige Sprecherin von Carla Del Ponte dürfte die Angelegenheit damit vorerst vom Tisch sein. Was dieses Urteil jedoch für zukünftige Klagen am Internationalen Gerichtshof bedeutet, bleibt vorläufig unklar. Diese Frage ist umso spannender, weil vor diesem UNO-Gericht eine ähnliche Völkermordklage hängig ist, nämlich jene von Kroatien gegen Serbien.
Wer sein Kind in eine Krippe schicken möchte, hat häufig schon ein Problem, bevor das Kind überhaupt auf der Welt ist. Die Plätze sind rar und vor allem sind sie teuer. Gerade Eltern mit tiefen Einkommen können ihr Kind häufig nicht in die Krippe ihrer Wahl schicken. Das soll jetzt besser werden, zuerst in der Stadt Luzern. Dort bekommen in einem Pilotprojekt des Bundes nicht bloß die Krippensubventionen, sondern die Eltern sogenannte Betreuungsgutscheine. Das Projekt läuft seit einem halben Jahr. Andrea Keller in Luzern zieht eine erste Bilanz.
Oh, du Goldixenali, du Edachöse, Schina.
Ob Kinder einen Teil ihrer Zeit in einer Krippe verbringen, ihre Eltern für sie einen zahlbaren Krippenplatz finden, hing in Luzern bisher nicht zuletzt von Beziehungen und vom Zufall ab. 5 Krippen und eine gewisse Anzahl Tageseltern wurden von der Stadt subventioniert. Eltern, die einen dieser verbilligten Plätze ergattern konnten, schätzten sich glücklich. Neu geht das Geld der Stadt nicht mehr an einzelne Krippen, sondern mittels Gutscheinen an die Eltern, sofern ihr steuerbares Einkommen unter 100.000 Franken liegt. Die Gutscheine können jetzt also in allen anerkannten Krippen eingelöst werden. Anstatt in 5 Krippen können Eltern neu in 30 Krippen und zahlreichen Tagesfamilien um freie Plätze anfragen. Die Wartelisten, sagt Sozialdirektor Rudimeier, hätten bereits merklich abgenommen.
Sie finden viel schneller einen Platz, auch irgend in diesem Gebiet, wo sie wohnen oder wo sie arbeiten. Auch im Bereich der Säuglinge, dort ist es ja sehr knappen Plätzen, hat sich die Situation verbessert. Oder anders gesagt, es sind mehr Betreuungsplätze auf dem Markt und die Eltern haben bessere Chancen.
Seit der Einführung der Betreuungsgutscheine zahlt Luzern für über 160 zusätzliche Kinder einen Beitrag. Das bedeutet, dass sich für zig Familien die Situation entspannt habe und dass Eltern Beruf und Familie einfacher verbinden könnten. Dank der Gutscheine haben Eltern mit ähnlichem finanziellem Hintergrund in Luzern die gleich guten Chancen, einen Krippenplatz zu finden. Fair geworden ist das System aber nicht nur für die Familien, auch die Krippen würden profitieren, sagt Claudia Konrad, Geschäftsführer von 4 Krippen in der Stadt Luzern.
Für die Krippen heisst es konkret, sie müssen sich neu orientieren im Markt. Alle haben jetzt die gleich langen Hebel, sie können sich, es gibt keine Bevorteiligte von der Stadt, sondern alle haben die gleichen Rechte und alle können eigentlich mit profitieren vom Ganzen.
Aufgrund teils massiver Kritik hat die Stadt Luzern aber bereits auch erste Anpassungen beschlossen. Auf Anfang nächsten Jahres erhalten Eltern mit mehreren Kindern neu einen Geschwisterbonus. Zudem zahlt die Stadt mehr Geld an Krippen, die Personal ausbilden. Dies gerade auch, weil das neue System erfolgreich gestartet ist. Da Luzern die Fremdbetreuung fördert, brauche es immer mehr qualifiziertes Personal. Das Pilotprojekt des Bundes läuft insgesamt 3 Jahre. Schon jetzt scheint es klar, dass man in der Stadt Luzern vom neuen System nicht mehr abrücken will.
Zentralschweiz-Korrespondentin Andrea Keller hat berichtet. Regierungen in aller Welt haben in der Wirtschaftskrise in die Staatskasse gelangt, um etwas gegen die Flaute zu tun. In der Schweiz hat der Bundesrat 3 Konjunkturpakete geschnürt. Das dritte soll am Nachmittag vom Nationalrat beraten werden. Es geht dabei vor allem um Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit. Schon ausgegeben hat der Bund Geld, um konkret Arbeit zu schaffen, vor allem in der Bauwirtschaft. 150 Millionen Franken konnte so allein die SBB investieren. Zum Beispiel auf der Gotthardstrecke für Unterhaltsarbeiten zwischen Erstfeld und Amsteg. Alexander Sauter war auf der Baustelle und schaute, wie und wem die Millionen aus Bern dort nützen.
Damit der Zug fahren kann, braucht es unter anderem Schotter, Schienen und Schwellen. Diese nützen sich ab, müssen regelmäßig ersetzt werden. 4,1 Millionen Franken investiert die SBB zwischen Erstfeld und Amsteg in die Erneuerung. Die Arbeiten waren ursprünglich für nächstes Jahr geplant, konnten aber wegen dem Konjunkturpaket früher gestartet werden, sagt Daniela Konietzki, Projektleiterin bei der SBB.
Dank des Konjunkturförderungsprogramms können wir unsere Gelder, die uns zur Verfügung stehen, optimal einsetzen. Wir können erneuern und nach der Erneuerung das Gleis wieder in einem optimalen Zustand für die nächsten 25 Jahre zur Verfügung stellen.
80 Kilo wiegt eine Schwelle. Ersetzt wird sie schon lange nicht mehr von Hand. Diese Arbeit übernimmt die DRL 21, ein gut 300 Meter langer Zug, der den Schotter auswechselt, Schienen und Schwellen ersetzt. Betrieben wird diese laute und technisch hochkomplexe Maschine von der Firma Scheuchzer. Ein wichtiger Auftrag, wie Generaldirektor Urs Zinsli bei der Baustellenbesichtigung erläutert.
Wenn wir solche Aufträge abwickeln können, dann hält das natürlich uns sehr stark. Also auf dieser Baustelle, wenn man jetzt das Gesamtvolumen sieht, das sind rund 4,1 Millionen, sind rund 20% jetzt Umsatz für uns auf dieser Baustelle. Und für unsere Partner 20% von unseren 20%.
Durch den Auftrag gibt es Arbeit für rund 20 Mann. Die Hälfte des Personals stellt die Firma Scheuchzer. Im Kleinen profitiert auch das lokale Gewerbe in Erstfeld. Denn während dem gut zweiwöchigen Einsatz der Firma Scheuchzer übernachten die Mitarbeiter vor Ort, sagt Generaldirektor Urs Zinsli.
Wir haben einen Tagesansatz und im Tagesansatz rechnen wir ca. mit 60, 70 Franken Übernachtung. Wenn der Betrag nicht genügt, können die Mitarbeiter mit dem Beleg die effektiven Spesen zurückverlangen.
Das Feierabendbier gibt es für die Arbeiter, zum Beispiel im Restaurant Hof, gleich vis-à-vis beim Bahnhof Erstfeld. Dort schenkt Wirtin Nena Schuler die Getränke aus. Den Umsatz groß steigern könne sie wegen den zusätzlichen Gästen nicht, aber immerhin ein paar Bier mehr verkaufen.
Ja, sie kommen zum Feierabendbier, sie kommen da zum Kaffee, sie kommen auch manchmal einfach so hocken am Abend. Sie treffen sich vielfach hier und dann haben sie miteinander ein paar Stunden am Bier und Kaffee. Ja.
Mehr profitieren könnten die Hotels von den zusätzlichen Übernachtungen. Aber dies sei nicht der Fall, sagt Paul Jans. Er ist Präsident des Urner Gemeindeparlaments und Hotelier im Frohsinn.
Es ist in der Tat so, dass die einzige Wertschöpfung Übernachtungen in Hotels sind, weil das alle auswärtige Firmen sind. Aber die Wertschöpfung ist natürlich auch beschränkt, weil im Moment Hochsaison ist und andere Betriebe natürlich die Häuser sonst schon voll haben.
4,1 Millionen Franken investiert die SBB in Erstfeld. 80% des Geldes fließt in die Privatwirtschaft, mehrheitlich ins Baugewerbe. Der Kampf gegen die Wirtschaftskrise mit Holz, Steinen und Metall.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.